Herrschaften, diese Ausgabe der Big Show von Sportradar360.de wird euch präsentiert von Bet365 Sportwetten, eurem staatlich lizenzierten Wettanbieter. Achtung, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf buwei.de. So, und der finale Teil der Big Show 770 von Sportradar 360 geht los mit dem grandiosen Rugby-Duo Jan Lüdecke und Simon Jung. Und es geht natürlich um Anton Segner, aber auch um deutsche Meisterschaften. Also aufgepasst, wie immer extrem interessant. Danach Sepp Dumitru, unter anderem zur Frage, wo wird LeBron James landen? Dann The Remains of the Week, in dieser Woche gar nicht mal so viel liegen geblieben. Und hinten raus noch Tennis mit Klaus Bellstedt, der mit mir gemeinsam in Wimbledon war, ein bisschen später gekommen ist, ein bisschen später aber auch abgereist ist. Und mit Klaus ist immer gut plaudern. Also bitte. Es ist die Big Show 770, Sportradio 360. Und wir sprechen jetzt über Rugby, wir sprechen über Anton Segner. Wir sprechen übrigens auch, und das hat mir Simon Jung gerade im Vorgespräch gesagt, über eine Veranstaltung in Deutschland. Darauf freue ich mich sehr. Servus, Simon.
Servus.
Und Jan Lüdecke ist natürlich auch wieder dabei. Servus, Jan.
Hi, servus.
Ja, Jan, wir haben vor was 3 Wochen über Anton Segner gesprochen. Jetzt hat er seinen ersten Einsatz gehabt. Blickt nur die deutsche Rugby-Welt auf das, was der junge Mann macht? Oder ist das auch, soweit man es von hier feststellen kann, über die Grenzen Deutschlands hinaus ein Thema?
Ja, es ist ein großes Thema. Also ich glaube vor allem in Deutschland und vor allem in Neuseeland, weil es die 2 Länder sind, die es direkt betrifft. Aber wenn man Social Media durchscrollt, man sieht auch immer wieder Geschichten, Artikel, Karussellposts in anderen Sprachen, Italienisch, was auch immer. Das ist natürlich eine besondere Geschichte, ne? Die Rugby-Welt nimmt auch immer wieder so Geschichten mit deutschem Bezug ganz gerne auf und schreibt, ah, guckt mal, in Deutschland wird auch Rugby gespielt, so. Das wissen ja viele Leute überhaupt gar nicht. Und wenn es jetzt halt einer schafft, wirklich aus diesem Rugby-Entwicklungsland zu den großen All Blacks, dann ist das eine Riesen-Story, die aber natürlich hier groß gespielt wird und dann vor allem in Neuseeland, weil bei den Neuseeländern kommt es gut an. Ich meine, Anton ist nicht der erste Fall. Wir hatten letztes Jahr mit Fabian Holland einen Niederländer, der es geschafft hat. Der ist jetzt gerade verletzt aktuell. Und trotzdem werden die Jungs wirklich als Neuseeländer gesehen, weil sie da eben auch rugby-technisch ausgebildet worden sind. Und im Fall von Anton, der spricht ja Kiwi-Dialekt wie oder Akzent wie kein zweiter.
Das heißt, es ist auch, wenn ich da einhaken darf, gleich direkt aus neuseeländischer Sicht auch gar nicht mal so unwichtig, die Bedeutung dieses Shirts, die Marke der All Blacks, die ist auch für die Sportart Rugby so wichtig. Und in den letzten Jahren hat die ein bisschen gelitten, einfach auch, weil die Fans waren so erfolgsverwöhnt und haben einfach dadurch, dass die letzten 2 Weltmeisterschaften an Südafrika gingen, ist dieser Mythos All Blacks ein bisschen geschrumpft. Und du hast, die Neuseeländer dürfen ja nur Spieler für die All Blacks auswählen, die auch im eigenen Land spielen. Und du hast immer mehr talentierte junge Spieler, die trotzdem lieber das große Geld jagen gehen und dann in Japan oder in Frankreich spielen, anstelle in Neuseeland zu bleiben und für die All Blacks spielen zu können. Und da hat man gemerkt, dass vielleicht dieses Shirt nicht mehr ganz so einen Zug hat. Und da natürlich Beispiele wie Anton, und deswegen wird das auch ganz viel so auf Social Media gepusht etc. von den All Blacks, dass dieser Junge seinen Traum hatte, schon damals als 14-Jähriger, 15-Jähriger in Frankfurt für die All Blacks zu spielen und das einfach so weiterhin verfolgt hat und für ihn das Allergrößte auf der Welt ist. Und das ist es, was die Neuseeländer, glaube ich, vor allem an der Sache lieben.
Was darf man oder was durfte man realistischerweise von Anton Segner erwarten, spielerisch gesehen nämlich, und wie schlägt er sich bis jetzt? Simon, bleib mal gleich bei dir, Simon.
Super, also weil was man von ihm erwarten kann, ist genau das, was man gesehen hat bei ihm, also im Club Rugby, ob es jetzt mit den Tasman Marco oder dann Auckland Blues war oder jetzt mit dem Blues, dem Super Rugby Franchise Team, wo er jetzt auch in der laufenden oder beziehungsweise in der abgeschlossenen Saison jetzt am Ende auch Kapitän war und mehrere Spiele hintereinander in einem Team, das eigentlich nicht so gut abgeschnitten hat, wie es hätte abschneiden sollen. Trotzdem er mit Abstand der beste Spieler war, mehrere Spiele hintereinander, Player of the Match wurde, er ist einfach ein zuverlässiger Spieler und das ist das, was er jetzt auch gezeigt hat. 40 Minuten von der Bank gekommen, bekommen sein bei seinem Debüt gegen Italien ein bisschen länger, als man vielleicht erwartet hätte. Und er aber hat genau das gebracht, was du von seiner Position erwartest. Er hat jetzt kein flashy Stuff over the top gemacht, muss man auch nicht erwarten, wenn man sich mit Rugby jetzt nicht so gut auskennt. Anton wird nicht derjenige sein, der die ganze Zeit die Tries hinten reinläuft, da super akrobatisch reinspringt und dann irgendeine Celebration macht. Das ist nicht der Spielertyp von Anton. Anton ist der absolute Arbeiter. Das ist der, der immer in der Unterstützung dabei ist, die Bälle sichert, seine Tackles macht und ist auch noch ganz wichtig, in den Standardsituationen ist Anton eine Waffe. Also vor allem die Gasse, wo die Spieler sich ja hochheben an der Seite, um den Ball einzuwerfen. Da ist Anton super stark auch.
Ja, Neuseeland hat mit einem ganz, ganz knappen Sieg, 34-32, diese Nations Championships 2026 begonnen gegen Frankreich. Gegen Italien war es eine klare Sache. Jetzt geht's gegen Irland. Sind die All Blacks hier bei dieser Competition, naja, wo stehen sie denn? Weil wenn ich die Ergebnisse von Südafrika sehe, kann natürlich auch damit zusammenliegen, dass die Gegner von Südafrika nicht so gut waren, aber Südafrika bis jetzt komplett problemlos und Neuseeland gegen Frankreich, wie gesagt, eine enge Kiste. Andererseits hat Frankreich ja dann gegen Australien gewonnen. Also wie gut sind die All Blacks Stand Juli 2026?
Naja, sie gehören zu den besten Nationen der Welt weiterhin. Also man hat momentan so ein bisschen das Gefühl, dass Südafrika und Frankreich ein bisschen davon galoppieren im Rest, weil sie einfach diese unfassbare Kadertiefe aufgebaut haben. Das haben die All Blacks jetzt nicht in dieser Form. Aber sie sind eine der Top-Nationen. Sie haben natürlich jetzt auch ausnutzen können im Endeffekt, dass Frankreich nicht in Bestbesetzung angetreten ist zum ersten Spiel, weil die hatten eine Woche vorm Start der Nations Championship, glaube ich, das Liga-Finale, wo Toulouse gespielt hat. Toulouse stellt das Gerüst dieser französischen Mannschaft. Das heißt, da hast du, wenn du so willst, schon mal irgendwie so einen Bonussieg eingefahren. Italien war ein Pflichtsieg für die All Blacks, ist ganz klar. Und ich würde sogar Irland, auch wenn das auf dem Papier so rein betrachtet wahrscheinlich 50-50 ist, einen Pflichtsieg für die All Blacks ansetzen, weil die Nations Championship laufen ja jetzt die ersten drei Runden auf der Südhemisphäre. Das heißt, Neuseeland spielt jetzt seine drei Heimspiele. Dann geht's im November weiter auf der Nordhemisphäre. Da werden sie dann in Wales, in Schottland und in England spielen. So, ne, da hast du diesen Heimvorteil nicht mehr. Jetzt spielen sie in Eden Park. Da sind sie da 52 Spielen ungeschlagen. Das heißt, jetzt musst du die Grundlage legen für eine möglichst gute Endplatzierung. Weil am Ende geht's ja dann nach diesen insgesamt 6 Runden nochmal ins Finalwochenende, wo erster Nord gegen erster Süd, zweiter Nord gegen zweiter Süd und so weiter und so fort spielt. Und da musst du jetzt eben die Grundlage setzen. Da ist Neuseeland gut dabei. Vor allem dieser Sieg gegen Frankreich, der nicht selbstverständlich ist, spielt da einfach in die Karten. Und ja, wenn ich einordnen müsste, wo stehen sie gerade in dieser Hierarchie oder Stärke der Rugby-Nation, dann sind für mich gerade, ist eigentlich Südafrika die klare Nummer 1, da reicht keiner ran. Dann ist Frankreich für mich gerade die klare Nummer 2, einfach auch, weil sie kadertiefentechnisch in die Richtung von Südafrika kommen, weil sie auch dann, wenn sie ihre beste Mannschaft zur Verfügung haben, einfach so stark sind. Und dahinter direkt kommt dann eben so eine Nation wie Neuseeland. Da kann man dann vielleicht auch die Iren noch dazu rechnen und die Engländer noch dazu rechnen, die sicherlich an einem guten Tag alle jeden schlagen können. Die Argentinier sicherlich auch und die Schotten und weiß der Geier was. Ja, irgendwo da in dem Bereich spielen die Neuseeländer gerade. Wenn jetzt morgen die WM losgehen würde, würde ich niemals auf die Idee kommen, die Neuseeländer als einen der Top-Favoriten zu bezeichnen. Sie wären eher einer der Mitfavoriten oder vielleicht, auch wenn das schwierig klingt im Zusammenhang mit den All Blacks, einer der Geheimfavoriten. Aber um wirklich die Lücke für mich zu Südafrika und Frankreich zu schließen, da muss noch ein bisschen was passieren.
Wenn morgen die WM beginnen würde, Simon, würde sie mit, für wie viele Mannschaften macht das Sinn überhaupt? Wir haben jetzt die Fußball-WM mit 48 Mannschaften, mit Ausnahme dieses, also ich würde sagen, Usbekistan und Curaçao im ersten Spiel. Ansonsten, natürlich gibt es Unterschiede, aber es ist nicht so, dass man sich die Matches nicht anschauen könnte. Realistischerweise im Rugby gibt es 10 Nationen mit Südafrika an der Spitze, aber ist dann die Nummer 10 immer noch so, dass die competitive sind gegen South Africa? Oder ist das kleiner oder ist es mehr?
Also die Nummer 10 der Nation der Welt ist, glaube ich, gerade sogar Italien, oder sind die 11, die können an einem komplett wilden Tag, können die sogar Südafrika schlagen. Aber es ist eigentlich im Rugby noch unwahrscheinlicher, solche Upsets sind noch seltener als im Fußball, weil einfach so ein Spiel über diesen körperlichen Vorteil geht, dass du eigentlich selten diese Underdog-Siege so krass hast. Deswegen reden wir immer noch über das Wunder von Brighton 2015, als Japan gegen Südafrika gewonnen hat. Solche krassen Upsets gibt es viel, viel seltener. Und realistisch wirklich, wer kann diesen Titel am Ende holen oder wer kann weit in dem Turnier kommen? Da reden wir über, also Südafrika natürlich als Favoriten und dann diese Klammer, wie Jan schon gesagt hat, ich sag mal so, zweiter bis siebter Bester der Welt, so, da kann eigentlich jeder jeden schlagen an jedem Tag. Frankreich hat vielleicht auch den tiefsten Kader, aber Frankreich ist auch das Team, das am ersten Mal an einem x-beliebigen Tag ausrutschen kann gegen einen der anderen. Also Schottland hat sich jetzt sehr stark verkauft gegen Südafrika und davor Argentinien auswärts geschlagen, ziemlich überzeugend. Irland ist ein super gecoachtes Team, super eingespieltes Team, das auch vor allem bei WMs zwar im Viertelfinale bisher immer ausgeschieden ist, aber bei der letzten WM zum Beispiel auch wieder den dann Weltmeister Südafrika in der Gruppenphase geschlagen hat, also eine super Mannschaft aufs Feld gebracht hat. Neuseeland, die All Blacks gehören immer dazu, England, ja, Wales aktuell nicht so, aber da bis zur WM kann auch noch ein bisschen was passieren. Aber du hast die Six Nations Teams eigentlich, bis auf Italien und Wales in letzter Zeit, aber die Waliser werden auch immer besser, aber ich sag mal, die beiden nicht so oder so, du hast 4 Six Nations Teams und dann hast du eigentlich auch die 4 Rugby Championship Teams, das heißt, du hast eigentlich 8 Teams, wo du sagst, die könnten jeder Weltmeister werden.
Jetzt habe ich ein Land nicht gehört, Jan, und ich glaube auch nicht, dass sie Weltmeister werden können, aber seit meiner One-Time-Experience, damals im Münchner Olympiastadion, bei den October Sevens, bin ich natürlich großer Fan der Fidschi-Inseln. So, liegen, und jetzt machen wir einen wunderbaren Übergang zum Finalwochenende, das ansteht in Hannover, aber mich dünkt, dass Rugby auf den Fidschi-Inseln der Nationalsport ist. Aber reicht die Spielerbreite auch für das unter Anführungszeichen normale Rugby oder ist Fidschi bei den Sieben dann einfach, liegt ihnen das mehr, weil sie vielleicht nicht aus dieser Masse an Spielern schöpfen können?
Also ja, Siebener Rugby liegt ihnen schon mehr, weil das einfach im Genpool ist, ne? Und es ist einfach leichter, im Siebener Rugby eine gute bis Weltklasse-Mannschaft zu stellen, weil du ein bisschen andere Spielertypen oder so gleichere Spielertypen brauchst und nicht so diese speziellen Positionen, wie eben deine dicken 130 Kilo Jungs auf der ersten Reihe, deine über 2 Meter großen zweite Reihe Spieler und so weiter und so fort. Deswegen wird Fidschi im 7er Rugby immer in der Weltmacht bleiben, sage ich mal. Im 15er Rugby sieht man ja aber schon, dass Fidschi ist die einzige dieser Inseln, neben Tonga und Samoa, die ja auch immer wieder gute Mannschaften stellen und vereinzelt absolute Weltklasse-Spieler, die Schritt halten kann. Jetzt sind die gemeinsam mit Japan ja so Einladungsmannschaft in dieser Nations Championship, haben den krassen Nachteil, dass sie keine Heimspiele spielen. Es wird gerade auf der Südhemisphäre gespielt, aber ja. Fidschi nicht. Fidschi spielt sein Heimspiel gegen Wales in Wales und spielt sein Heimspiel gegen England in England. Das ist dann auch ein zweischneidiges Schwert natürlich, ne? Also einmal bedeutet es kein Heimvorteil, auch wenn viel dafür getan wird, was rundherum im Stadion passiert. Das sind dann kulturelle Sachen, die da vorgetragen werden, die es einfach so wirken lassen, als wäre es in Fidschi. Ist es aber natürlich nicht. Jetzt heißt es, dass natürlich auch das Ziel ist, dass sie in diese großen Stadien gehen und sie verdienen ja daran. Die sollen dadurch so viel Geld einnehmen, dass sie sich irgendwann auch zu Hause in Suva so ein richtig modernes Stadion bauen können. Okay. Wenn es dahin führt, dann sage ich, ist das alles fein. Jetzt siehst du natürlich, sie strugglen extrem. Liegt es daran, dass sie nicht zu Hause spielen, dass sie nicht auf ihrer Hemisphäre spielen? Liegt es daran, dass sie in Europa spielen? Oder liegt es vielleicht an anderen Dingern? Sie hatten einen externen, also keinen Fidschi-Coach. Das haben sie jetzt geändert. Jetzt haben sie wieder einen Coach aus Fidschi. Und jetzt wirken sie wieder so wie das alte Fidschi. Völlig unstrukturiert. Einzelaktionen fallen ganz schnell auseinander. Das war wirklich die größte Enttäuschung jetzt letztes Wochenende, dieses Spiel gegen England. Aber wenn wir uns zurückerinnern an die letzte Weltmeisterschaft, da standen sie im Viertelfinale gegen England und sie hatten eine sehr realistische Chance, dieses Spiel zu gewinnen. So, da gab es die Szene hinten raus, Fiji hat angegriffen und sie waren, ich weiß gar nicht, 5 oder 6 Punkte hinten. Und da kommt ein unsauberer Pass und der springt einmal am Boden auf und Rundrundra versucht ihn zu fangen. Wenn er ihn fängt, legt er sehr wahrscheinlich einen Versuch. Und dann gewinnen sie möglicherweise dieses Viertelfinale. Er hat ihn dann nach vorne verloren. Aber das zeigt, dass das Potenzial in Fiji ist absolut da, eine Mannschaft zu sein, die bei einer Weltmeisterschaft regelmäßig das Viertelfinale, vielleicht auch mal das Halbfinale erreicht. Weltmeister im 15er Rugby, da sehe ich sie jetzt auf Sicht ehrlich gesagt nicht. Das ist, da brauchst du über so ein Turnier zu viel Konstanz, dass du das schaffen kannst. Aber also Fiji Rugby ist zu Recht unter den besten 12 Nationen der Welt, ist zu Recht Teil dieser Nations Championship. Und auch wenn sie gerade strugglen und das ein bisschen fragwürdig ist, dass sie ihre Spiele in Europa spielen müssen, wenn das dazu führt, wie gesagt, dass der Verband genug Geld einnimmt, um Strukturen und alles Mögliche zu verbessern, dann ist es eigentlich nicht schlecht.
Nur zur Illustration, der erste Spieltag, das, was Jan angesprochen hat, es gab 6 Spiele, so eines in Christchurch in Neuseeland, eines in Tokio, Japan, Sydney, Australien, Cardiff, Wales, Johannesburg, Südafrika und auch im Estadio Mario Alberto Kempes, einer meiner
Jugend. Da ist jemand vorbereitet.
In Cordoba, ja, ein kleines bisschen. Ich war nicht darauf vorbereitet. Was wir auch noch kurz ansprechen wollen, Simon, und das ist kommende Woche dann, finden ja wieder die Finals statt. Letztes Jahr, Simon hat mich daran erinnert, hauptsächlich in Dresden, eben diese gesammelten deutschen Meisterschaften. Diesmal in Hannover mit Rugby. Was wird gegeben? Ich glaube, Jan ist Stadionsprecher. Du wirst das kommentieren, Simon. Was wird gegeben? Wer ist zu sehen? Warum sollte man, wenn man in Hannover und in der Umgebung wohnt, zwingend ins Stadion gehen?
Also, ich werde ab den Halbfinals, es sind Herren und Damen, die da spielen, ab den Halbfinals werde ich dann im ZDF den Livestream mitbegleiten für alle Halbfinals und Finale und alles. Jan wird auch, glaube ich, ab den Playoffs dann im Stadion dann sein. Ich glaube, es ist wieder so, dass die Gruppenspiele auf dem Nebenplatz stattfinden. So war es zumindest letztes Jahr, einfach weil du Spiele hast.
Den ganzen Tag Spielbetrieb im Stadion. Also ich bin da von morgens früh um 8.45 Uhr
am Start, ja. Gut, dann wird es wahrscheinlich auch noch Spiele auf einem Nebenplatz geben. Genau. Oder alle. Und das ist nämlich die Sache. Also das ist ja 7er, man spielt 2x7 Minuten, ist ein kürzeres Format, deswegen kann man auch mehrere Spiele an einem Tag spielen. Und das ist genau die Sache. Du hast da deine Gruppenspiele, Herren und Damen, und dann eben geht's dann in die Playoffs. Und man merkt dann bei sowas so dieses bisschen so dieses Rugby-Festival-Feeling. Noch während der Gruppenphase, da weiß man noch nicht so, wie gut ist wer heute drauf. Man läuft ein bisschen rum, auch alle Spieler laufen dann über das ganze Gelände und quatschen miteinander und schauen so ein bisschen, wer fehlt bei dem, wer ist da angeschlagen, wer ist heute wie drauf, hat jemand gestern schlecht geschlafen, was Falsches gegessen oder so. Und dann geht's dann Richtung Playoffs und dann siehst du echt das erste Mal, dann zeigen die großen Mannschaften erstmal ihre Karten. Und wer sind die großen? Also bei den Damen ganz klar HRK aus Heidelberg, klarer Favorit. Und bei den Herren hast du Germania List als Titelverteidiger, aber auch die RG Heidelberg, auch da wieder eine Heidelberger Mannschaft, die ja ganz oben mitspielt. Aber ja, es ist beim 7er noch mehr als beim 15er, wo das früher auch so war, die Verteilung. Hannover und Heidelberg sind schon die stärksten und werden es untereinander austragen, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen.
Allerdings mit einer Einschränkung. Der Termin ist dieses Jahr tatsächlich nicht ganz optimal. Also das Turnier ist ja am Donnerstag. Und einen Tag später, Freitag, Samstag, Sonntag, ist das zweite Turnier der 7er Europameisterschaft in Split in Kroatien. Das heißt, wir werden die Spielerinnen und Spieler, die nominiert sind für Split, also die besten deutschen Spielerinnen und Spieler, werden wir bei den Finals überhaupt gar nicht sehen. Was dann vielleicht auch die Kräfteverhältnisse so ein Stück weit verschieben könnte. Also das muss man dann am Ende mal sehen, wer wo dabei ist und wer eben nicht dabei ist. Aber das soll jetzt dieses Turnier gar nicht entwerten. Das wird trotzdem 7er Rugby auf allerbestem Niveau.
Nur noch jetzt für mein Verständnis. Also ich in der Hockeyszene, nicht, dass ich drinnen wäre, aber nachdem meine Tochter so lange gespielt hat, da findet man ja doch immer wieder die gleichen Namen. Und dann weiß man, okay, Mannheim, Hamburg, Berlin, München und vielleicht noch zwei, drei andere Städte. Das ist erwartbar, wenn es um deutsche Meisterschaften geht. Wie ist das im Rugby, Siebener Rugby? Es gibt da in Deutschland 500 Mannschaften, Männer und Frauen, und treffen sich dann die besten 16, oder gibt es 17 Mannschaften und es treffen sich die besten 16. Wie breit ist das, dieses Siebener Rugby gerade aufgestellt? Und wie qualifiziert man sich für die Finals? Jan.
Genau. Also im Endeffekt gibt es jetzt keinen Siebener Rugby Club. Also wäre mir jetzt zumindest nicht bekannt. Es wird in jedem Rugby-Club wird dann eben, oder in fast jedem, wird auch Siebener Rugby gespielt mit unterschiedlichem Fokus. Es gibt Vereine, da wird gesagt, boah, Siebener ist uns jetzt nicht so wichtig. Wir schauen lieber, dass unsere 15er-Spieler Pause kriegen über den Sommer. In anderen Vereinen wird dadurch die Sommerpause gefüllt. Da spielen die Besten auch mit. Wie Simon eben schon gesagt hat, das Leistungsgefälle ist dann eigentlich schon relativ groß. So, du hast, wenn du auf so ein Turnier schaust, dann schon deine klaren Favoriten. Das ist ganz klar so. Das sind eben diese Hochburgen in Heidelberg und in Hannover. Und wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe, qualifizieren sich 9 Mannschaften für die Finals. Es wird dann in 3 Dreiergruppen gespielt.
Okay.
Und ich meine, dass dann eben die 3 Gruppenbesten und der Gruppenersten und der beste Gruppenzweite ins Halbfinale weitergehen. Und das setzt sich dann schon so ein bisschen aus ganz Deutschland zusammen. Also da ist dann auch Berlin dabei und weiß der Geier, was wäre. Aber die Favoritenrolle ist vorher eigentlich schon relativ klar.
Die Halbfinalisten aus dem Vorjahr haben sich auch direkt qualifiziert.
Genau, so war es, ja.
Und dann hattest du 2 Qualifikationsrunden für diese eben deutsche Meisterschaft, 1 in Berlin und 1 in München, wo dann Norden und Süden die Teams gespielt haben. Und dann, je nachdem, wer wie viele Punkte erreicht hat, haben sich aus diesen 2 Qualifikationsturnieren die besten 5 Teams qualifiziert, eben auch für die Finals. Nicht ganz einfach zu regeln, aber so hat sich jetzt doch ein ganz interessantes Turnier da so ergeben. Und könnte die eine oder andere Überraschung geben, so wie Jan sagt, ohne die 7 Nationalspieler ist die eine oder andere Mannschaft mehr geschwächt als wir.
Ja, und noch dazu, also jetzt gerade, wenn ich auf den Männerwettbewerb schaue, die 7er Nationalmannschaft hat gerade ganz, ganz große personelle Sorgen, weil einfach gefühlt ein ganzer Kader verletzt ist. Trotzdem wird noch ein wahnsinnig starker Kader zur EM fahren. Sie haben ja auch das erste EM-Turnier jetzt in Hamburg gewonnen. Aber wenn ich mir überlege, so die eben 13 besten spielfähigen Männer weg, plus dann nochmal, ich weiß gar nicht, wie viele es aktuell sind, 7 bis 10 Leute verletzt. Da fehlen dir halt dann schon mal so die 20 besten 7er Spieler Deutschlands. Und deswegen, ja, durchaus möglich, dass da vielleicht eine Mannschaft für Furore sorgt, die keiner so richtig auf dem Schirm hat.
Kommt, schaut es euch an. Also wie gesagt, ich habe das einmal gesehen, ich fand das so faszinierend. Es ist beim Zuschauen, es macht beim Zuschauen müde, wenn man sieht, wie diese Menschen einmal quer die 100 Meter über das Feld rennen. Es ist großartig, es ist dynamisch. Schaut es euch an. Danke Simon, danke Jan. Kurze Pause in der Big Show 770.
Servus, grüß euch, da spricht der Hans Knaus und ihr hört Sportradio 360. Viel Spaß noch.
Es ist die Big Show 770 und auch im Juli schauen wir gerne beim NBA-Chef vorbei bei Sepp Dumitru. Hi Sepp.
Hi Jens.
LeBron James wird mindestens noch eine Saison anhängen. Er wird dies nicht in Los Angeles tun. Ich habe so ein bisschen die Diskussion der letzten Tage mitverfolgt. Für mich gibt es keinen klaren Favoriten. Wenn es einen gibt, wirst du ihn mir vielleicht gleich sagen oder hoffentlich. Die Frage ist aber, wie viel Geld möchte LeBron James eigentlich verdienen? Oder spielt er nur noch for the love of game?
Ja, angeblich spielt er nur noch for the love of the game, weil es eben nur darum geht, nochmal Spaß zu haben, glaube ich. Nach doch sehr frustrierenden Jahren, möchte ich sagen, in Los Angeles mit all dem Theater-Missmanagement, der Weigerung auch nach dem Titel, den sie da in der Bubble geholt haben, personell nachzurüsten aus verschiedenen Gründen. Das müssen wir jetzt nicht alles aufarbeiten, aber wie sein guter Freund und Berater Rich Paul schon hat verlauten lassen, geht es ihm nicht mehr nur um die Kohle, davon hat er, glaube ich, mehr als genug verdient, sondern ja, auf den letzten Metern dieser Karriere, ob es jetzt noch ein Jahr ist oder vielleicht zwei, ich gehe davon aus, es wird ein Jahr, auch wenn man bei LeBron eigentlich nie sicher sein darf. Da wird es darum gehen, ein bisschen Spaß zu haben mit einem Team, das ihn auch von Anfang an, glaube ich, mehr einbeziehen kann, als es die Lakers in der Lage waren nach dem Luka Doncic Trade. Und da war ja schon klar, da hat sich auch sehr früh angebahnt, ne? Mit Doncic und Reeves auf der einen und mit LeBron James auf der anderen Seite. Das hat irgendwie nie so richtig zusammengepasst, auch wenn das natürlich alles sehr, sehr fähige und sehr vielseitige Basketballer sind. Aber die Stärken der einzelnen Protagonisten da herauszuheben, das war einfach nicht möglich, auch mit dem Kader, den die Lakers dann hatten. Und deswegen, seine letzte Vorgabe oder sein letzter Plan ist, bei einem Team, um den Titel mitzuspielen, in einer Mannschaft, die ihn einbeziehen kann, mit der er Spaß haben kann. Und ja, da das Veterans Minimum oder eine Mid-Level, die er dann noch mitnimmt von diesen Teams, die wahrscheinlich alle so weit über der Grenze schon liegen, dass sie einfach nicht viel mehr Geld haben. Das ist ein kleiner Bonus, den nimmt er mit, die paar Millionchen. Aber es geht ums Basketballerische. Und um auf deine Frage zurückzukommen, welches Team? Die Spatzen pfeifen es eigentlich von den Dächern, dass es Cleveland wird. Wäre natürlich auch im Rahmen des, sag ich mal, Kompendiums der Karriere von LeBron James mit den einzelnen Kapiteln. Ne? Cleveland zu Beginn als Rookie gescheitert, dann Miami erwachsen geworden, die ersten Titel geholt, dann der triumphale Titel mit Cleveland, Los Angeles, wo er schon immer leben wollte, wo er seine Business-Interessen dann quasi multipliziert hat. Und es wäre eigentlich, was so den Spannungsstrang oder den Erzählstrang dieser ganzen LeBron-Story in der NBA anbelangt, wäre es eigentlich das logische letzte Kapitel Cleveland. Aber die Golden State Warriors sind noch da, sein guter Kumpel Steph Curry, mit dem er zusammen Gold gewonnen hat. Wir erinnern uns an die Olympischen Spiele in Paris. Das war ja so mit der beste Basketball, den wir, glaube ich, gesehen haben in den letzten 25 Jahren. Das wäre natürlich was, würde, glaube ich, auch Spaß machen, das zu verfolgen, auch als neutraler Fan. Und auch wenn die Golden State Warriors momentan sich so ein bisschen wie der Außenseiter fühlen, weil, wie gesagt, alle davon ausgehen, dass es Cleveland letztendlich werden wird. Das ist zu Hause für ihn, das ist ein vertrautes Umfeld. Das wäre das dritte Mal. Cleveland ist natürlich auch, du kennst es aus dem Profisport bei den Amis, wenn man das dann erzählt später so, ne, ein Comeback und dann nochmal ein Comeback und dann nochmal ein Comeback. Ich kenne jemand anderen, der dreimal zurückkam, auch wenn er dann beim dritten Mal nicht mehr in Chicago war, sondern bei den Washington Wizards. Aber die Warriors haben so eine kleine Außenseiterchance, die sie sich noch erhoffen. Und angeblich, Jens, soll die Entscheidung nach der Summer League, also das letzte Spiel findet am Sonntag statt, also Anfang nächster Woche, sollen wir endlich Bescheid wissen, denn er hält uns nicht nur alle, er spannt uns nicht nur alle auf die Folter, sondern er hält auch die Free Agency auf. Also seitdem diese ersten Trades und Free Agency Signings, die offensichtlichen mehr oder weniger über die Bühne gegangen sind, in den ersten paar Tagen mit unfassbaren Deals, ne, Giannis nach Miami und Kawhi Leonard zu Toronto, dann der Trade auf Eis gelegt, etc. In den letzten, ich glaube, sieben Tagen oder acht Tagen ist eigentlich nicht mehr viel passiert. Und das liegt an LeBron James, weil solange er sich nicht entscheidet, wissen die anderen Teams auch nicht so, okay, wo ist noch Platz, wer ist noch verfügbar, wer kann wohin und so weiter und so weiter.
Was sich entschieden hat, ist, und man kann natürlich nicht, man konnte nicht davon ausgehen, dass Franz und Moritz Wagner ihre gesamte Karriere gemeinsam bei den Orlando Magic bestreiten. Franz war übrigens in Wimbledon zu Gast im Studio von Prime. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die dort über Mo auch gesprochen haben, aber Moritz Wagner ist ein Brooklyn Net. Ist das eine gute Nachricht für ihn?
Um zu spielen auf jeden Fall. Ich denke, er wird seinen spielerischen Wert da einfach steigern können. Die Nets haben im Frontcourt einfach nicht allzu viele Optionen. Und auch wenn er jetzt da sicherlich keine 35 Minuten pro Abend sehen wird, als Veteran in diesem Kader genügend Spielmöglichkeiten, kann seinen Marktwert steigern und die Nets können ihn dann einfach traden. Also entweder schon im kommenden Februar oder dann in der nächsten Offseason, im nächsten Sommer zu einem Team, das um etwas mitspielen will. Denn die Brooklyn Nets, die werden ein paar Jährchen um nichts mitspielen. Also da wird er sehr, sehr viel mehr Niederlagen kassieren, als ihm lieb ist. Und wer den Moritz kennt, der weiß, dass ihm das ziemlich auf den Nerv geht. Aber wie gesagt, nach so einer schweren Verletzung, er ist nur langsam wieder in Tritt gekommen. Und ich sag mal, die Erwartungshaltung ist eine ganz andere als in Orlando an ihn persönlich und an das, was er Abend für Abend liefern muss. Du hast einfach viel mehr Druck, wenn das Team so unter Druck steht, wie es Orlando auch tat und auch künftig tun wird. Denn die haben einiges wieder gut zu machen. Ne? Und wie gesagt, für ihn persönlich, erstens mal wird er bezahlt, verdient mehr Geld, als er das in Orlando hätte können. Und er bekommt Spielzeit und er kann dann jederzeit, also ich gehe da auch davon aus, dass das ist gang und gäbe, dass das Teams, die im Keller dann in der Entwicklung stecken, dann ihre Veteranen versuchen, dann gewinnbringend zu veräußern. Und wie gesagt, wenn er einigermaßen abliefert, dann ist es definitiv ein Typ, der Playoff-Teams helfen kann, so wie er das in Orlando auch immer getan hat. Das ist ein Energizer, das ist ein Typ, der immer alles gibt. Das ist ein super Kerl auch für die Umkleide. Also Moritz hat definitiv seine Qualitäten, die wird er in Brooklyn nicht alle so abliefern können wie zum Beispiel in Orlando oder beim Nationalteam. Und deswegen gehe ich davon aus, dass der in spätestens einem Jahr eine andere Adresse haben wird in der NBA.
Ich habe ein Zitat von ihm gelesen irgendwie. Wir bleiben zu Hause. Wohnt er in New York oder verbringt er den Sommer in New York? Was weiß man da?
Ja, der ist privat. Das ist, glaube ich, auch seine bevorzugte Adresse. Ich glaube, der hat da, weiß nicht, ob er ein Haus oder eine Wohnung hat, aber der hält sich okay, da immer okay. auf. Und familiär, ich glaube, mit der Pferdin und so weiter. Also das ist für ihn, glaube ich, auch ein Mix aus all diesen Entscheidungen gewesen. Und ich glaube, das Persönliche, das Private hängt da auch mit rein. Und nochmal die Erinnerung, ne, das sind auch Menschen wie jeder andere auch und die haben auch ihre Familienleben und wenn diese Faktoren alle zusammenkommen, dann macht es einfach Sinn, auch wenn für die Fans natürlich so dieses romantische, die Wagner-Brüder zusammen in Orlando, ja, das haben sie getan. Ich glaube, besser wird es nicht mehr, als nach Berlin zurückzukommen, als Brüderpaar, die da bei Alba angefangen haben, Basketball zu spielen und mit dem NBA Berlin Game, dem ersten überhaupt, die waren nicht nur Teil davon, sondern die tragende Kraft dieser ganzen Unternehmung und deswegen, also sagt ja niemand, dass es in Zukunft nicht mehr möglich sein wird, dass sie vielleicht eine Reunion irgendwann haben.
Du hast Kawhi Leonard angesprochen, der ja, was ist Kawhi Leonard eigentlich? Also klar, der hat viel gewonnen in seiner Karriere und war auch verantwortlich dafür, dass er viel gewonnen hat. Aber ist das ein Superstar, der irgendjemand kümmert, ist A, meine erste Frage und B, was genau hält jetzt diesen Trade auf nach Toronto? Was muss da noch überprüft werden?
Die NBA hat eine Anwaltsfirma, eine Anwaltskanzlei, eine sehr, sehr mächtige angeblich in New York. Die kümmert sich immer um solche Business-Angelegenheiten im sag ich mal, Finanzbereich und im Firmenbereich und so weiter. Und es geht hier um den Vorwurf, dass die Los Angeles Clippers, als sie Kawhi Leonard den Vertrag angeboten hatten. Nicht den neuesten, der hat vor 2 Jahren eine Vertragsverlängerung unterschrieben, sondern den ersten Deal, 2021. Dass sie da die Salary Cap Grenze umgangen hätten, indem sie ihm quasi unter dem Tisch irgendwelche Werbemöglichkeiten angeboten hätten über eine Drittfirma, die mittlerweile bankrott gegangen ist, die insolvent gegangen ist, dass da Millionenzahlungen an Kawhi für so No-Show-Deals quasi, also das ist ein Business-Deal, wo du nichts zu tun hast, sondern einfach ein Geld überwiesen bekommst für nichts, auch wenn das in der Theorie natürlich dann für Marketing-Zwecke einberaumt ist. Und das wird eben untersucht. Der Trade mit Toronto hat unter anderem deswegen stattgefunden, weil die Raptors sich Hoffnungen machen, im Osten was reißen zu wollen. Und Kawhi Leonard, wer sich erinnert, das war der Finals-MVP, das war der Mann, der Toronto den einzigen Titel bisher in der Franchise-Geschichte gebracht hat. Und ist nun mal so, dass auch wenn er in die Jahre gekommen ist und auch wenn er oft verletzt ist, wenn er spielt, ist es einer der ja locker 10, vielleicht sogar 5, 6 besten Spieler der NBA an beiden Enden des Parketts. Und das Einzige, was die Toronto Raptors so ein bisschen dazu bewogen hat, den Deal zu pausieren, war ein Wisch von der NBA, der quasi bestätigt hat, dass die Toronto Raptors alle Risiken auf sich nehmen, denn diese Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen und es kann sein, ja, dass die LA Clippers zum Beispiel eine Geldstrafe oktroyiert bekommen oder dass sie Draftpicks verlieren oder dass Kawhi Leonard für ein paar Spiele gesperrt wird. Also all diese Protagonisten, Kawhi Leonard auf der einen und dann Steve Ballmer, der Besitzer der LA Clippers auf der anderen Seite, das sind die beiden, die wahrscheinlich dann irgendwie bestraft werden von der NBA. Viele verlangen, sie müssen da hart durchgreifen, denn das verstößt gegen die Regeln des Sports. Also die Büchse der Pandora braucht man da nicht aufzumachen, was so all diese Möglichkeiten anbelangt, den Salary Cap zu umgehen und wie viele Teams das ohnehin machen und wie viele Teams mit Free Agents verhandeln, obwohl sie es nicht dürfen und so weiter. Ich gehe davon aus, dass die Clippers eine Strafe kassieren werden, dass Kawhi Leonard vielleicht ein paar Spiele gesperrt wird und dass der Deal dann trotzdem durchgeht. Und den Raptors kann es eigentlich wurscht sein, denn die brauchen den nur für die Playoffs fit. Also wenn er jetzt im November und Dezember 10, 15, 20 Spiele aussetzen muss, eigentlich ist das besser für Kawhi, weil der bleibt dann einfach länger fit und er ist dann im Frühjahr fit, wenn es in die Playoffs geht. Aber ja, das hält den Deal auf. Ist natürlich absolut suboptimal, dass das nach wie vor seit über einem Jahr geht, das glaube ich, noch nicht abgeschlossen ist, dass da Verträge getradet werden, die dann nachträglich untersucht werden. Es geht nicht mal um diesen Vertrag, sondern um den alten. Das ist alles ein großes Tohuwabohu, ein Heckmeck, das ist einfach nicht richtig gelaufen, aber auch das ist typisch für die NBA, da werden dann so Sachen nicht richtig abgeschlossen oder nicht zeitnah abgeschlossen und das lässt man einfach ein bisschen schleifen und dann guckt man dann später und so weiter. Also ist natürlich frustrierend, denn man stelle sich vor, da wird jetzt ein Deal komplett annulliert oder ein Kawhi Leonard wird für die gesamte Saison gesperrt, dann ist natürlich auch für die Raptors oder für die Clippers oder für alle anderen Teams, die auch in der Free Agency gerne hätten was machen wollen, ist es natürlich auch bitter. Also solche Sachen müssten eigentlich von der NBA viel, viel früher geklärt werden. Eigentlich schon vor dem Draftabend, wo man sagt, okay, der Deal ist tradebar, der Deal kann stattfinden, Kawhi kann spielen oder Kawhi kann spielen, aber wird eine halbe Saison gesperrt, dann weißt du wenigstens, womit du es zu tun hast. So ist es eine Blackbox. Und jeder ratet und jeder muss warten, bis diese Anwaltstypen da ihre Untersuchung abgeschlossen haben. Ich weiß auch nicht, wie viel länger die da jetzt untersuchen wollen. Also, was du in einem Jahr nicht rausgefunden hast, ich glaube, das findest du auch in der nächsten Woche oder zwei nicht mehr raus.
Dann lass mich schließen mit der Frage, du hast ja angesprochen, die Summer League. Da weiß ich ja, dass vor ein paar Jahren Wemby dort gespielt hat und dass er alle begeistert hat. Gibt es jetzt hier ein, zwei Standout-Spieler, die in dieser Summer League sich gezeigt haben, die vielleicht sogar ein bisschen überraschend sich gezeigt haben?
Es gibt ein paar Namen, die überraschen. Steinbach hat richtig stark gespielt, auch letzte Nacht wieder mit einem Double-Double und ich glaube im ersten Spiel, wo ist er da? Im ersten Spiel auch Double-Double. Christian Anderson hat ein paar Dreier getroffen. Jack Hale für die New York Knicks, der sollte ja zu Beginn überhaupt nicht spielen, weil es da vertragliche Geschichten gab, so mit seinem Arbeitgeber, aber da kam dann trotzdem die Freigabe, der hat jetzt in zwei Spielen auch gezeigt, dass er definitiv das Zeug hat, sofort in der Rotation zu landen und ich glaube, er hat auch die Planung der New York Knicks, die eigentlich geplant hatten, ihn noch ein Jahr in Europa zu lassen, die hat er ein bisschen verändert, also es kann sehr gut sein, dass Jack Hale jetzt nach diesen Vorstellungen hier in dieser Woche direkt ins Team rutscht. Und ansonsten, die ganzen Top-Picks haben abgeliefert. Also AJ Dibanza, Number One-Pick, der hat zwei Spiele, glaube ich, gemacht. Dann haben sie gesagt, okay, genug, haben den rausgezogen aus dem Kader, der ist zu gut. Cam Boozer, zu gut. Caleb Wilson für die Chicago Bulls, der Nummer 4-Pick, viel zu gut. Darren Peterson für Utah auch. Also die Top-Picks, die liefern ab. Es gibt auch ein paar Spieler, die bereits ein Jahr in der NBA gemacht haben. Die spielen auch Summer League. Das sind auch zum Teil Leistungen im Vergleich zu den Summer League Spielern, wo du denkst, da spielen Erwachsene gegen Kindergärtner, auch einfach viel zu gut. Ja, also wenn ein Typ in der Summer League, ich weiß nicht, 32 Punkte in 20 Minuten auflegt, dann weißt du schon, okay, das macht er einmal, dann macht das noch ein zweites Mal und dann kannst du als Team schon sagen, also wir haben genug gesehen. Also der ist einfach, der hat eine Erfahrung schon von einem Jahr, der weiß, wie das läuft, der kennt die Terminologie. Das Summer League ist für die ganzen Neulinge, damit die sich akklimatisieren an die NBA, an das Fachjargon und so weiter und so weiter. Und also keine negativen Überraschungen in dem Sinne, dass jetzt Topstars nicht abliefern. Und insgesamt ist ohnehin die Summer League, also das muss man immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen, denn da gab es schon Typen, die in der Summer League komplett rasiert haben und dann niemals in der NBA Fuß gefasst haben. Und es gab auch schon Topstars, die nicht geliefert haben und dann trotzdem eine sehr, sehr gute Karriere hingelegt. Also das ist ein sehr, sehr komisches Spiel in der Summer League, weil auch die Big Men sehr, sehr selten was zu melden haben. Der Ball ist meistens in den Händen der Spielmacher und die laufen nach vorne, nehmen die Würfe. Also es ist auch ein sehr, sehr fehlgewichtete Basketballart. Deswegen alles mit Vorsicht genießen. Aber soweit haben alle abgeliefert. Jetzt bin mal gespannt. Ich glaube, heute ist Donnerstag. Heute ist der letzte reguläre Spieltag und dann haben wir so ein Mini-Turnier. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Es ist auch sehr, sehr viel schlechter Basketball dabei und es sind auch sehr, sehr viele Typen, die niemals das Licht der Welt erblicken werden in der NBA. Aber die Topspieler, deswegen sind die auch da, wo sie sind und deswegen verdienen sie auch schon zu Beginn ihrer Karriere sehr, sehr viel. Die Topstars, die liefern ab und die haben eine ganz andere Qualität.
Gut, Sepp, dann wird es vielleicht ein kurzer Sommer, vielleicht ein längerer Sommer, bis wir uns wieder hören. Für heute bedanke ich mich auf jeden Fall. Big Show 770, Sepp Dumitru, vielen, vielen Dank. Kurze Pause.
Hier ist Corbinian Holzer und ihr hört Sportradio 360.
And now for something completely different.
The Remains of the Week, da ist eigentlich nur ein großes Thema aus meiner Sicht liegen geblieben und das ist Golf. The Open, wie man sagt, glaube ich, zu glauben müssen. Nicht der British Open, sondern The Open und Jonas Friedrich, ich habe ihn kurz angesprochen in Wimbledon. Jonas war natürlich immer erst einmal extrem gut gekleidet und zweitens aber natürlich auch busy, weil er fast den ganzen Tag durch moderiert hat. Aber da hat er mir zugerufen, ja, er wird dann wieder The Open machen. Gespielt werden die Open in diesem Jahr. Nur damit ich es rauskriege, Moment, wo wird in diesem Jahr gespielt? Royal Birkdale. Preisgeld 17,75 Millionen Dollar. Und wir sind jetzt mitten in der ersten Runde. Natürlich schaue ich immer nur auf zwei Leute. Auf drei. John Rahm schaue ich mir auch an, gerne. Dann Sepp Straka, selbstredend, und Rory. Rory hat aber zum Zeitpunkt dieser kleinen Aufnahme noch nicht begonnen. Ja, werde versuchen, kommende Woche dann mit Jonas ein Gespräch genau darüber zu führen. Und ansonsten hatten wir noch was diese Woche. Ich glaube nicht. Also von den Themen her alles gut abgedeckt. Vielleicht hier und da so kleine Geschichten zum Fußball, kleine Transfergeschichten. Karim Adeyemi zum FC Barcelona. Ja, weiß ich nicht, aber warum nicht? Good for him. Aber ob es gut für Barcelona ist, wage ich nicht einzuschätzen. Also es sind ein paar Geschichten zum Fußball, Transfergeschichten. Aber ich glaube, sonst dürften wir relativ viel abgedeckt haben, außer dieser Geschichte mit der argentinischen Fahne. Nur auch wieder zum Zeitpunkt unserer, also mit diesem Plakat, nicht mit der Fahne, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, weiß man ja noch nicht, ob und welche Sanktionen die FIFA ergriffen hat. Von der Idee her wird die Frage auf das Ob-Nein sein. Und dann erübrigt sich die Frage natürlich auch, nach welche. Aber das ist nur eine böse Vermutung.
Servus, grüß euch, da spricht der Hans Knaus und ihr hört Sportradio 360. Viel Spaß noch!
Big Show 770 und jetzt steht der Tennissport an und Klaus Bellstedt und ich, wir waren ja gemeinsam in Wimbledon, ich bin ein bisschen früher gekommen, Klaus ist ein bisschen länger geblieben. Mhm. Schönen guten Morgen, lieber Klaus.
Moin, Jens, grüß dich in die Berge.
Wir haben im Vorgespräch ein kleines bisschen geplaudert, wann du zurückgefahren bist und du hast dann gesagt, du bist nicht zum Finale zurückgekommen. Was hätte dich an diesem Finale gereizt, es live zu sehen? Ich meine, mir ist schon klar, Alexander Zverev, der Deutsche, ist da am Start, sein sechstes Grand-Slam-Finale. Was wäre der ganz besondere Reiz für dich gewesen?
Wenn ich jetzt, ich darf es gar nicht so laut sagen, aber es war jetzt vielleicht gar nicht der deutsche Alexander Zverev, sondern vielmehr das Turnier, was du ja auch gut kennst und was wir beide ja irgendwie lieben mit seiner Einzigartigkeit. Das muss man schon sagen, die Bedingungen sind da für uns gerade perfekt als Medienschaffende, hätte ich fast gesagt. Also es ist eher so diese Wucht des Endspiels und dann nochmal auf dem Center Court zu sein und so ein Endspiel zu sehen mit all dem Bromborium drumherum. Ja klar, die Konstellation 1-2 sicherlich auch und ja ein bisschen auch dann nochmal irgendwie Zverev aus der Nähe zu beobachten. Mir war schon klar, dass es wahrscheinlich nicht klappen wird mit seinem zweiten Titel. Dafür fand ich Sinner auch über das Turnier insgesamt irgendwie zu fehlerfrei, so kann man es vielleicht sagen. Gar nicht so super überragend, wie wir sonst von ihm kennen, aber fehlerfrei, das sprechen wir vielleicht ja später nochmal drüber. Aber genau, es war jetzt nicht unbedingt Zverev, der mich getriggert hat, da nochmal hinzufliegen. Und am Ende waren die Flüge auch zu teuer. aber es war vielmehr so die Nähe auch von Deutschland dahin einmal rüber zu hüpfen über den Kanal und dann da auf dieser grandiosen Anlage sich nochmal zu bewegen. Es war nur so ein bisschen dieses berühmte Zucken, was man schon hatte, will man dann nochmal, aber alles fein. Ich habe es dann am Fernseher gesehen wie du und es war ja dann auch ein aufregendes Match.
Also finde ich auch, es war ein Match, das eine hohe Qualität hat, fand ich, das auf Augenhöhe war. Zwei Sätze mal mindestens. Ich hatte dann halt ab Mitte des dritten Satzes den Eindruck schon, dass Sinner jetzt die 3% besser ist. Was mir aufgefallen ist spielerisch, wie oft Sinner in die Mitte des Platzes gespielt hat. Ja, die gute alte, das hat der Sascha vor vielen, vielen Jahren mal gemacht bei diesen ATP-Finals im Endspiel gegen Djokovic, wo er ihm überhaupt keinen Winkel gegeben hat, sondern einfach die Bälle in die Mitte gespielt hat. Und ich fand, das war auffällig bei Sinner, dass er das auch gemacht hat. Und da kann man natürlich nicht viel damit machen. Aber ich fand, Zverev hat viel daraus gemacht. Aber am Ende des Tages, ja, hat er einen Breakball im ganzen Match gehabt. Und da möchte ich dann bitte nicht hören, dass er nicht mehr aufschlagen konnte, weil er sich das Knie überstreckt hat. Ja.
Also das hat mich auch ein bisschen wieder genervt, dann am Ende solche Aussagen. Das kann er sich eigentlich sparen, auch mittlerweile so auch in seiner Weiterentwicklung braucht er eigentlich gar nicht mehr. Also ich fand es von ihm auch ein sehr, sehr gutes Endspiel. Ich fand, weiß nicht, wie du es siehst, eigentlich so ganz, ganz lustig. Sinner, hatte ich das Gefühl, hat ihn dann so mit seinen Waffen geschlagen, nämlich, wie du sagst, in die Mitte gespielt und dann auch ein bisschen gewartet auf Fehler. Ich hatte das Gefühl, dass das eigentlich andersrum war. Also der Matchplan von Zverev auch darauf ausgelegt war, lange zu warten und vielleicht auch dann am Ende hat er zu lange gewartet auf Fehler von Sinner. Die sind ja nicht gekommen. Also natürlich hat er immer wieder drin, gerade auch im ersten Satz, diese, wo du dann dich fast wunderst bei Sinner, aber wir wissen es natürlich, er hat das drin, dass er dann einfach Bälle zu weit, 1-2 Meter ins Ausschlägt, hinten an den Seiten und so weiter. Das kam dann aber nicht mehr, je länger das Match dauert. Und ich hatte das Gefühl, dass Zverev sich da so ein bisschen drauf verlassen hat. Ja, wird schon irgendwie. Ich spiele den Stiefel weiter runter und warte auf die Fehler. Und die kamen immer seltener und dann hat sich's irgendwie ja komplett gedreht. Am Ende hat mir auch ein bisschen so die Gegenwehr gefehlt. Das zog sich dann sogar auch noch. Also ich weiß nicht, wie dein Bild dann so war, als es dann am Ende durch war. Da wirkte Zverev ja irgendwie, ich will jetzt sagen, als hätte er irgendwie, keine Ahnung, ein schönes Abendessen hinter sich gehabt, so ungefähr, mit netten Freunden. Also es war jetzt irgendwie nicht so der Wettkämpfer, der da ein riesen Endspiel verloren hat. Ich meine, das war wieder die Riesenchance, das zweite Ding. Und da wirkte er mir so ein bisschen zu, ein bisschen lasch oder so. Also es war alles irgendwie so happy und Witzchen hier und da und danach auch die Interviews. Er wirkte jetzt nicht so, als hätte ihm da jemand die Party vermiest. Was ja so war. Also es war die Riesenchance auf seinen zweiten Grand-Slam-Titel innerhalb von kürzester Zeit. Aber er wirkte jetzt nicht so, als hätte er da was liegen gelassen, oder?
Ja, sehe ich ganz ähnlich, ja. Man muss halt auch sehen, wie sich jetzt das Bild wieder verändert. Wahrscheinlich sollte Alcaraz zurückkommen in Cincinnati, er ist mal auf der Meldeliste. Man weiß natürlich auch nicht, wie er dann spielt. Das war jetzt dieses Fenster, das hat er genutzt in Paris. Er hat, wie ich finde, in Wimbledon auch eine sehr angenehme Auslosung gehabt. Nicht ganz so angenehm wie Sinner, das war ja noch besser. Sinner, muss man sagen, Kecmanovic, erste Runde war schwierig, aber dann ist es schon sehr einfach geworden. Ja, also Struffi im Viertelfinale ist also super Leistung von Struffi. Für dich ja der Spieler des Turniers. Aber Struffi im Viertelfinale nimmt Sinner immer. Und gut, Zverev im Halbfinale gegen Arthur Ferry. Das ist natürlich, ich meine, gut, was soll da passieren? Ja, nee, und jetzt ist er halt einer von 13 Spielern, der alle vier Grand Slam Finals bestritten hat. Die Finalbilanz ist 1-5. Ja, muss man schon auch sagen.
Ja.
Schade, dass Paul nicht da ist. Der würde jetzt sagen, 1-5 ist eh super. Und damit hat er sicherlich recht, weil ich bin 0-98 bei meinen Besuchen. Aber es ist halt, ja, er hat dieses Fenster genutzt. Und ich fand auch nicht, dass er da niedergeschlagen war, so wie es Karolina Muchova war. Mit Recht auch, ja, nach diesem Finale.
Ja, also ich sehe es ganz genau so. Und da macht er aus meiner Sicht auch einen Fehler, nämlich ich glaube, dass anders als gegen Cobolli in Frankreich, so Cobolli ist mehr seine Liga, so da arbeitet er selber dran, finde ich, so an diesem Narrativ, dass Sinner im Grunde eine Stufe höher ist als er. Mhm. Also wenn du dann das Siegerinterview siehst und ich mag dich nicht mehr, 9-mal hintereinander verloren oder 8-mal, ich weiß es gar nicht, so das ist schon so gegeben. Ja, ich habe das Gefühl, dass er vielleicht gar nicht, er wird schon natürlich an sich glauben, da ist er ja viel zu gut für, aber ich habe das Gefühl, eine Niederlage gegen Sinner tut ihm weniger weh als eine Niederlage gegen Cobolli oder Fritz oder Medi. So ist es eigentlich. Ja. Und das ist in der Einstellung ja eigentlich tödlich. Also er muss ja ran, wenn er da jetzt, er ist jetzt wieder die Nummer 2, ist der in dem Haifischbecken der 3-4 dabei. Djokovic können wir eigentlich langsam auch ausklammern vielleicht, aber so, und wenn er da dauerhaft mit denen auf einer auf Augenhöhe agieren möchte, dann muss er da nochmal einen Schritt machen und das hat mir nicht so gefallen. Das ist mir irgendwie aufgefallen danach. Das ist mir irgendwie zu, das war mir zu soft und zu hingenommen.
Ja. Das ist natürlich, ich meine, wir sprechen da von, das ist wirklich Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau, weil man muss sich das mal vorstellen, diese Tennisfamilie Zverev ist ausgezogen vor vielen, vielen Jahren. Zuerst mit Mischa und dann mit Sascha jetzt. Und ich meine, hat alles erreicht jetzt, hat einen Grand Slam gewonnen. Natürlich hätte er mehr gewinnen können. Das muss doch auch herrlich sein irgendwo, ja. Das irgendwie, das ist genau das, was es sich.
Ja, ja.
Also hoffentlich wollte Sascha auch, aber der Papa wollte es ganz sicher, dass es so ist. Und das ist doch großartig. Ja. Also, und das Finale, da war Sinner ist einfach besser. Weil, wie du sagst, Sinner macht keine Fehler mehr. Das fällt jedem auf, der das anschaut. Also meine Schwiegermutter hat das Halbfinale gegen Djokovic gesehen und dann meine Ex-Schwiegermutter, dann war sie bei uns und sagt so, sag mal, der macht überhaupt keine Fehler, der Sinner. Sag ich, nee, macht er nicht, ja, weil der ist so gut und hier und da probiert er halt einen Stopp, der ein bisschen halblustig ist und der nicht funktioniert. Ja. Aber auch da, wenn du nur einen Breakball zulässt im Wimbledon-Finale, dann hast du es auch unter Anführungszeichen verdient gewonnen, finde ich.
Ja, fand ich auch.
Ja,
absolut. Naja.
So. Ein Wort zu den Frauen vielleicht noch. Ganz ehrlich, ich habe diese Bilder vom Champions Dinner gesehen. Und wenn ich nicht gewusst hätte, dass Linda Noskova gewonnen, ich hätte sie nicht erkannt.
Nee, ich auch nicht. Sie sah völlig anders aus.
Als komplett andere Frau. Aber ich habe mit Oliver Fasnacht da und mit Andreas Dürieu haben wir direkt danach auch gesprochen. Und ich meine halt schon, dass Karolina Muchova die Spielerin ist, die deutlich mehr spielerische Mittel hat.
Ja,
natürlich, Muchova spielt extrem schnell und starker Aufschlag hier und Stopp. Aber für Muchova, die hat noch nicht so viel gewonnen, Klaus, dafür, wie gut sie ist. Und das muss ein Tiefschlag sein.
Ja, es ist ein Drama, also finde ich, so mit 29 oder ist sie 28 oder 29, so mit dem Talent, mit diese All-Court, Gabe, die sie hat, auf allen Belegen irgendwie wie so eine Virtuosin auf dem Platz sich zu bewegen, mit allen Schlagrepertoires ausgestattet, muss man sagen, und dann das nicht zuzumachen. Ich habe mich extrem gefreut, wie sie da überhaupt zurückgekommen ist. Und das ist ja die Fighterin. Das hat mich sehr an dieses Endspiel gegen Coco Gauff erinnert, vor 2 Jahren bei den US Open, glaube ich.
Halbfinale. Ja, das war damals Halbfinale,
Halbfinale. Und ja, also es ist, es tut einem in der Seele weh, so als Liebhaber dieses Sports, dass es dann nicht durchkriegt. Aber man muss auch sagen, also Noskova, bei aller brachialen Gewalt, die sie in ihren Grundschlägen hat und insbesondere im Service, hat, finde ich, auch auf variabel gespielt. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Also ich fand das Endspiel schon auch auf hohem Niveau, höher als sonst bei manchen Damen-Endspielen, wenn ich da an bestimmte Spielerinnen auch denke, Iga Swiatek oder sowas, wo ich das viel zu eindimensional oft finde. Beide, da haben jetzt in Wimbledon doch sehr viel Werbung gemacht für den Frauen-Tennissport, finde ich. Aber ja, Muchova ist irgendwie so eine Tragik liegt da drin. Du siehst es dir ja auch an in dem Match gegen Goff. Da dachte ich mir, da wird sie auf keinen Fall wird sie das gewinnen. Das ist wieder so ein Nervending, dass sie das noch irgendwie doch geschafft hat, auch weil sicherlich Goff diesen einen Ball ins Netz gelegt hat, diesen absurden Stoppball. Aber da dachte ich mir, okay, jetzt hat sie sozusagen so eine Mauer überwunden, auch psychisch, so ein Spiel zu gewinnen. Das war auch das beste Spiel des Turniers, möchte ich sagen. Und da hätte ich gedacht, das gibt ihr jetzt den Upswing fürs Finale. Aber und es ist dann irgendwie auch so, es ist auch so passiert im dritten Satz. Es ist ihr so auch weggeglitten. Das ist dann irgendwie so nicht zu erklären. Aber mit Sven Grönefeld hat sie, glaube ich, tatsächlich echt einen sehr, sehr erfahrenen Coach. Hast du ja gesehen, wie der auch direkt gecoacht hat von der Tribüne. Das braucht sie wahrscheinlich auch. Wollen wir mal gucken. Also sie hat ja noch ein paar Jahre Zeit und ich würde sie nicht abschreiben. Aber die Chance war natürlich jetzt riesig.
Das ist halt das immer, ja. Man denkt sich halt manchmal, Martina Hingis, French Open, wie sie gegen Steffi Graf verloren hat, hat sich Martina Hingis auch gedacht, ja komm, natürlich ist es scheiße, dass ich jetzt hier verliere, aber ich werde noch viele Chancen bekommen. Und sie hat gegen, ich glaube, sie hat danach noch ein Finale gespielt gegen Iva Majoli, das sie auch verloren hat. Also so viele Chancen kommen nicht mehr. Und Hingis war damals deutlich jünger als Muchova. Also schon schade. Ich hätte genau das umgekehrte Finale gerne gesehen. Ja. Nichts gegen die tschechischen Tennisspielerinnen, aber Goff gegen Osaka. Was wäre das für ein überragendes Finale gewesen? Da kann man sich nicht aussuchen.
Übrigens ist mal, ich habe es natürlich verwechselt, ich meinte nicht Goff gegen Muchova, sondern Swiatek gegen Muchova Paris vor zwei Jahren.
Das
war nämlich ähnlich. Da lag sie nämlich auch hinten und hat sich rangekämpft und am Ende hat sie fast so ähnlich verloren, so unglücklich wie gegen Noskova.
Ja, und da hat sie zu spät dran geglaubt Paris. Und diesmal, dass Noskova dieses frühe Break im dritten Satz, dass sie das wirklich verteidigt, nach allem, was im zweiten passiert ist.
Ja, das stimmt.
Also es hätte natürlich auch ein 6-2, 6-2 werden können. Ja. Muss man natürlich auch sagen. Ja, es war, die Chance war da. Ja, so. Jetzt gehen wir nicht in eine Sommerpause. Ich bin ja gerade in Kitzbühel. Ich hoffe, Klaus, dass wir uns möglicherweise hier sogar...
Ich hoffe auch beim Herrenturnier. Der Plan ist weiterhin da.
Aber ich muss dich schon, der Name ist gefallen, ich muss dich schon noch bitten, ganz kurz den Puls von Carlos Alcaraz zu nehmen. Du folgst ihm ja auch, glaube ich, wissen, in den sozialen Medien. Ich auch. Bis jetzt hat man nur Bilder gesehen, wo er mit Softbällen gespielt hat. Natürlich wird er, was die Beinarbeit angeht, top da sein. Beim Handgelenk weiß man gar nichts. Cincinnati ist er jetzt einmal auf der Nennliste, was ja nicht heißt, dass er spielt. Fühle mal den Puls bitte für mich.
Ja, im Moment läuft da, wie soll ich sagen, wahrscheinlich ein bisschen zu schnell der Puls. Also jedenfalls kurz vorm Fieber, na das nicht, aber ich meine, diese Bilder, die man da jetzt sehen konnte beim Training ohne einen beseiteten Schläger, da habe ich mich schon noch gefragt, was hat es damit eigentlich auf sich? Becker hat das ja ganz gut auch entschlüsselt im Podcast mit Petkovic. Da geht es ganz viel um Visualisierung und das Auge und Auge-Hand wieder und so. Becker behauptet ja, wenn er jetzt erst so trainiert oder solche Elemente in seinem Training habe, dann könne es mit Cincinnati jedenfalls nichts werden. Das weiß man natürlich nie, wir wissen es alle nicht. Vielleicht ist es auch ein ganz normales Element in seinem Training. Jetzt sieht man die Bilder von seiner Yacht und seiner auch irgendwie neuen Freundin oder Freunde, mit der er sich da vergnügt, alles fein. Ich habe das Gefühl, er hat schon sehr viel trainiert, also das sieht man auch. Ich habe mit einem spanischen Kollegen gesprochen in Wimbledon, von der Marca, der sagte, ihr werdet euch wundern, was der nochmal zugelegt hat, Also das spricht ja dafür auch für deine These, dass er eben viel im Gym war und konnte halt auch noch nicht so viel auf dem Platz sein. Also, aber ob ihm das unbedingt hilft, habe ich dann gedacht bei seinen kleinen Zipperlein, die er ja immer hat mit diesem extremen Körper, also muskulär, weiß man auch nicht. Also ich hoffe nicht, dass er überpaced hat. Und Handgelenk wissen wir von Domi Thiem, von zig anderen Spielern, was ist das für eine fiese Verletzung. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe sehr, dass er zurückkommt, weil du merkst ja, Jens, wie sehr er fehlt, auch so finde ich, ja, in dieser so, ja, Sinner, Zverev, so, und dann das es fehlt aber der Alcaraz mit all seinen Spleens auf dem Platz, also auch dieses Element, das er mit reinbringt da in das Welttennis, das fehlt total mir. Also so sehr ich auch Sinners mag und sehe, wie er sich verbessert und auch anerkenne, wie Zverev sich verbessert hat, aber dieses extreme Talent, dieses Ballgefühl, diese verrückten Schläge, die er auch macht, diese Spleens im Kopf, die er hat, kein Schlag ist unmöglich, das fehlt total mir als Tennisliebhaber.
Naja, was soll ich dir sagen? Also nach Paris bin ich schon mit dem Gefühl gefahren, war scheiße, Alcaraz ist nicht dabei. Natürlich immer noch tollen Grand Slam Turnier in Wimbledon jetzt auch. Und klar fehlt er. Ich bin extrem gespannt, wie und ich wann auch er zurückkommt. Also das ist die eine Sache. Jetzt ist mir aber doch noch eingefallen, eine Frage für dich, Klaus. Wo warst du und was hat es mit dir gemacht, als du erfahren hast, dass der österreichische Nationaltorhüter Alexander Schlager als zweiter Torwart wohl zum ehemals ruhm- und glorreichen SV Werder Bremen geht?
Ja, ich war noch in Wimbledon, glaube ich. Doch, auf jeden Fall. Und habe ja nicht lange gezögert und dir die WhatsApp geschrieben, was es damit jetzt auf sich hat und wie du das als Kenner der österreichischen Szene, als Österreicher einordnest. Also ich war so ein bisschen perplex und habe dann Schlager, habe dann erst nur den Namen gesehen, habe gesagt, Schlager ist doch gar kein Torwart, das ist doch ein Spieler. Nee, aber es ist nicht Xaver Schlager, sondern der Torwart. Ich bin immer noch, alle sind überrascht in Bremen. Gestern gab es die Rückennummern, das kann ich dir ganz frisch hier und exklusiv erzählen. Und er hat nicht die 1 bekommen, sondern der Este Karl Hein, der ja auch so von der Geschäftsführung so angekündigt wurde als Nummer 1. Also man sieht ihn als Nummer 1 und Schlager als Herausforderer und jetzt ist das Rennen eröffnet. Wir freuen uns, dass wir einen weiteren Österreicher bei uns haben, in alter guter Tradition. Und dass es Nationaltorhüter ist, kann ja nicht schaden. Ich war ein bisschen gedämpft davor, als du gesagt hast, naja, so wahnsinnig viel hältst du nicht von ihm. Aber er macht einen sehr sympathischen Eindruck. Und mei, was soll ich sagen? Wir sind ja, ein sympathischer Spieler reicht uns ja fast schon bei unseren Ansprüchen.
Ja gut, ich glaube halt einfach, dass das große Problem vieler Torhüter in Österreich hat, er ist zu klein einfach. Mhm. So, ich hätte gerne einen Torwart, der so groß ist oder der einfach die Statur von Manuel Neuer hat oder meinetwegen die Statur von diesem paraguayanischen Torhüter. Ja, das, der sehr gut war. Ja, das war das war das einzige Gute an Paraguay, war der Torhüter. Ja. Und da ist Alexander Schlager aus meiner Sicht ein kleines bisschen zu klein. Aber er scheint ein sehr angenehmer Zeitgenosse zu sein und ein solider Torhüter. Also ja, all the best nach Bremen. Klaus.
Ja, vielen Dank. Ohne die Ösis wären wir nichts, das muss man klar sagen.
Ja. Es sind schon ein paar Nordlichter, ein paar Franzosen. Ich kann mich an ein, zwei Franzosen, an einen Brasilianer erinnern, also da waren schon andere Menschen.
Ja, klar. Aber jetzt, das ist schon wieder gut.
The Great Klaus Bellstedt. Danke dir, Klaus. Das war's, die Big Show 770. Wir hören uns am Wochenende wieder mit irgendwelchen anderen Dingen und nächste Woche Big Show 771.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll.
Die heutige Ausgabe der Big Show von Sportradar 360 wurde euch präsentiert von Bet365 Sportwetten, eurem staatlich lizenzierten Wettanbieter. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf buwei.de.